In dieser Woche haben alle Ferien in Deutschland. Es ist die eine Woche, nachdem Bayern letztes Jahr auch gesagt hat, los Schüler, ab in die Ferien, wo bundesweit jedes Bundesland Ferien hat. Das heißt für viele Menschen zwangsläufig Urlaub oder sich mit Urlaub beschäftigen oder überlegen, wo fährt man hin oder einfach hinfahren oder im Stau stehen. Und wir wollen das aufgreifen und schauen auch mal auf den Urlaub. Und in dem Fall beginnen wir mit der Geschichte des Urlaubs und schauen uns da, wie so oft, erstmal die deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert an.
In Deutschland gewährten um die Wende zum 20. Jahrhundert nicht einmal 100 Unternehmen ihren Arbeitern Urlaub. Diese frühen Arbeiterferien waren zudem nicht, wie man vielleicht vermuten sollte, von den Gewerkschaften durchgesetzt, sondern ein Geschenk an die Arbeitnehmer, um besondere Leistungen zu belohnen. Bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges blieb geregelter Urlaub die Ausnahme. Nur knapp 4% aller Tarifverträge in der deutschen Metallindustrie sahen Urlaub vor. Das änderte sich mit den Erschütterungen nach dem Krieg. Die Republik Österreich setzte 1919 ein großzügiges Arbeiterurlaubsgesetz in Kraft. Auch Polen, die Tschechoslowakei, die Sowjetunion und Luxemburg führten gesetzliche Urlaubsregelungen ein. In Deutschland kam es dagegen erst nach 1945 zu einer allgemein verbindlichen Urlaubsregelung. Für Angestellte und Beamte waren Ferien schon früher etabliert worden. So war das Beamtengesetz von 1873 eine wichtige Voraussetzung für das Aufkommen der Sommerfrische, da es zum ersten Mal Beamten erlaubte, bezahlte Urlaubstage zu nehmen, sofern der Urlaub zur Wiederherstellung der Gesundheit unabdingbar war.
Auch wenn bis weit ins 20. Jahrhundert hinein Arbeiter kaum Ferientage bekamen, war proletarisches Reisen schon weit verbreitet. Es bestand vor allem aus kleineren Ausflügen ins Grüne und wurde von Arbeiterwandervereinen organisiert. Die in Wien 1895 gegründeten und bald auch in Deutschland erfolgreichen Naturfreunde, die als Erkennungszeichen die in der Jackentasche getragene sozialistische Arbeiterzeitung führten, mischten Naturromantik mit einem sozialistischen Selbstverständnis. Auch ein natürliches Körpergefühl gehörte dazu. Bestimmte Strömungen wollten sich von der verklemmten bürgerlichen Gesellschaft absetzen, propagierten das Nacktbaden. Die Naturfreunde sprachen die ganze Familie für ihre Aktivitäten an, besaßen Bildungseinrichtungen und Werkräume. Eine beginnende linksradikale Strömung unter den Naturfreunde-Sektionen wurde aber mit dem Ausschluss von über 200 als kommunistisch geltenden Ortsgruppen Ende der 20er Jahre ausgeschaltet.
Daneben entstanden die Wandervögel, die etwa 1913 etwa 50.000 Mitglieder zählten. Als antibürgerliche Zivilisationskritiker wollten die Wandervögel dem vermeintlichen Moloch der Großstädte entfliehen und huldigten einer authentischen, gesunden Lebensweise. Mit ihrer bürgerlich-antibürgerlichen Zivilisationskritik kam ein aggressiver Nationalismus und Antisemitismus daher, der die Juden für bürgerliche Dekadenz und Mormonismus verantwortlich machte.
Kraft durch Freude, Urlaub im Nationalsozialismus. Als Markstein der deutschen Tourismusgeschichte gilt die Gründung der nationalsozialistischen Gemeinschaft Kraft durch Freude, KDF, beziehungsweise das für Massentourismus zuständige Amt für Reisen, Wandern, Urlaub. Es war die größte Suborganisation der deutschen Arbeitsfront. Kraft durch Freude sollte eine Kompensation für die politische Entrechtung der Arbeiter sein, nachdem die Gewerkschaften zerschlagen waren. KDF sollte zudem die von den Nazis propagierte Brechung bürgerlicher Privilegien beweisen, indem sie den Arbeiterinnen Zugang zu Urlaub ermöglichte. Die Ankündigung der Nazis, jeder Arbeiter solle 10 Tage Urlaub genießen können, klang zu dieser Zeit tatsächlich revolutionär.
Ziel war auch die Entpolitisierung der Arbeitnehmerschichten. Durch Freizeitangebote und Tourismusmöglichkeiten eingelullt, sollten die Arbeitnehmer leichter zu beeinflussen sein und ja nicht auf dumme, hetzerische, ja letzten Endes verbrecherische Ideen kommen, so der KDF-Chef Robert Ley. Aber auch die tatsächliche Erholung war maßgeblich für die Einführung von Kraft durch Freude. Seit 1936 verlängerten sich die Arbeitszeiten zunehmend. Eine Durchrationalisierung der Industrie veränderte die Arbeitsbelastung und Entfremdung. Die Arbeiterinnen sollten leistungsfähig bleiben und auch entspannt genug, um im Kriegsfall die Nerven zu behalten. 2 Wochen vor der Gründung von KDF erging ein Führerbefehl, in dem Hitler erklärte, er wünsche, dass dem Arbeiter ein ausreichender Urlaub gewährt werde. Ich wünsche das, weil ich ein nervenstarkes Volk will, denn nur allein mit einem Volk, das seine Nerven behält, kann man wahrhaft große Politik machen. Große Politik hieß in diesem Fall Krieg.
Zwar gingen 1938 mehr als 10 Millionen Deutsche mit KDF auf Reisen, die werbeträchtigen Schiffsreisen blieben aber weiterhin einer Minderheit vorbehalten, die Mehrheit begnügte sich mit Kurzfahrten und Wanderungen. Ab 1940 ging der KDF-Tourismus drastisch zurück, weil die NS-Organisation ihre Infrastruktur, vor allem Eisenbahn und Schiffe, für kriegswichtige Aufgaben zur Verfügung stellen musste.
Ebenso 1938 brachte der ADAC, der Deutsche Autoclub, seinen ersten Zeltplatznachweis heraus. 200 Campingplätze waren ausgewiesen. Das Zelten erfreute sich zunehmender Beliebtheit.
Als Teil der Gesellschaft blieb auch der Tourismus nicht frei vom Antisemitismus. Gerade die deutschen Bäder wie Borkum galten schon Ende des 19. Jahrhunderts als Hort des Judenhasses. Mit Ausnahme von Norderney positionierten sich schon vor dem Ersten Weltkrieg fast alle Nord- und Ostseebäder als deutsch-völkisch. Lange vor dem Antritt der Nazi-Regierung kam es vielerorts zu einem regelrechten Wettbewerb von unten, sich als judenfrei zu präsentieren. Während viele westeuropäische Länder keinen Bäder-Antisemitismus oder andere Varianten spezifisch touristischer Judenfeindschaft kannten, war dieser allerdings in den USA massiv ausgeprägt.
Deutschland nutzte auch den Tourismus im Versuch, sich Österreich gefügig zu machen. Österreich war schon länger eines der Hauptziele deutscher Reisender geworden. Im Mai 1933 erließen die Nazis eine Verordnung, die für jeden Deutschen eine Gebühr von 1000 Reichsmark vorsah, wenn er nach Österreich reisen wollte. Der deutsche Urlauberstrom schrumpfte zu einem Rinnsal. Die Taktik ging dann davor erst nicht auf.
Ganz unbekanntes und vielleicht eines der besseren Lieder über Urlaub, Dead Kennedys hier. Wir waren gerade bei der Geschichte des Urlaubs in Deutschland und setzen dort an nach dem Jahr 1945 und schauen uns die Geschichte des Urlaubs in der BRD und in der DDR an.
Sowohl die DDR als auch die BRD war der beginnenden Massentourismus von der Regierung hoch angesehen und immer auch Mittel der Systemkonkurrenz. In der DDR wurde Urlaub als Grundrecht auf Freizeit und Erholung in die Verfassung von 1949 aufgenommen, in der BRD die Urlaubsregelung erst 1963 festgeschrieben. Der Anteil der Urlaubsreisenden an der Gesamtbevölkerung, die Reiseintensität, lag stets in ähnlichen Bereichen wie in der DDR. Urlaub war hier, auch durch die Anstrengungen des Feriendienstes des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes, eine etwas egalitärere Angelegenheit, auch wenn es für Auslandsreisen teilweise mehrjährige Wartezeiten gab.
Individuelles Reisen dagegen wurde von der realsozialistischen Regierung teils eher skeptisch beäugt. So galt der SED das sehr beliebte Camping als schädlicher Individualismus und somit typisch kapitalistisch. Dennoch gab es überaus in der DDR zahlreiche Campingplätze. Die steigende Resonanz des Campings entsprach seit den 60er Jahren die wachsende Beliebtheit des FKK-Urlaubs. Der war von 1954 bis 1956 verboten worden, was sich jedoch nicht dauerhaft aufrechterhalten ließ, da er einer spezifischen Arbeiterbewegungstradition entstammte.
Reisen ins Ausland beschränkte sich auf die sozialistischen Länder und wurde erschwert durch Regelungen wie das Verbot des Eintauschs der DDR-Mark in ausländische Währung. Das staatliche Reisebüro vermittelte jedoch auch Reisen ins befreundete Ausland. Die Begrenzung der Reisefreiheit, die für viele DDR-Bürgerinnen gleichbedeutend mit Freiheit an sich war, verstärkte die Unzufriedenheit mit den realsozialistischen Verhältnissen.
In der BRD wurden die vorhandenen touristischen Infrastruktur, vor allem Hotels und andere Übernachtungsmöglichkeiten, nach dem Krieg vorübergehend von den Alliierten in Beschlag genommen. Seit Beginn der 50er Jahre findet dann ein Dammbruch in dem Massentourismus statt, der bis heute anhält. Seit 1953 wächst die Tourismusbranche stets schneller als die restliche Wirtschaft. Im Vergleich zu anderen westeuropäischen Ländern lag die BRD Anfang der 80er noch im Mittelfeld, Ende der 90er schon an der Spitze. Bis zum Beginn der 60er war Tourismus überwiegend ein mittelständisches Phänomen. Auch hier war Camping sehr beliebt. Die Reisen im eigenen Auto und Zelt an den Strand oder sonst wohin bezahlbar und selbstbestimmt. Das Straßennetz mit seinen Autobahnen, eines der besten Europas.
Mallorca als beliebtes Ziel deutscher Touristinnen wurde von Neckermann ab Anfang der 60er Jahre zu niedrigen Preisen angeboten. Reisen demokratisierte sich, das Auto, der Pauschalflug und der Urlaub im Süden waren keine Privilegien der Reichen mehr, sondern massentauglich. Heute scheint jeder Urlaub zu machen, jede auf ihre Weise, ob auf Ibiza oder im Zelt an der Nordsee, Städtebesichtigung oder Revolutionstourismus in Genua oder Prag.
Urlaub ist zum Gegenentwurf der gesellschaftlichen Zwänge geworden. All die mühselige, stressige Arbeit, der Alltag, nervige Beziehungen, Langeweile, schlechtes Wetter, versmogte Städte. Nichts davon wollen wir im Urlaub wissen. Sie soll entschädigen für die Beschädigung des Lebens in der kapitalistischen Vergesellschaftung. In den Ferien wollen wir uns selber finden und das wirkliche Leben erfahren. Dabei ist mindestens die Hälfte aller Reisenden unzufrieden mit ihren Ferien. 25% finden ihre Ferien zu stressig. Und jede dritte Scheidung wird nach einem gemeinsamen Urlaub eingereicht.
Gegenwart und Geschichte des Urlaubs hier. Ein bisschen in den Blick genommen. Wohin macht man Urlaub? Wo macht man Urlaub? Meer. Sehnsuchtsort Meer. Gleich hier.
Das, was ihr hier gerade hört, das ist der erste Song des Albums Oceanic der US-amerikanischen Post-Metal-Band Isis. Es ist eines der wenigen Alben dieses musikalischen Genres, das mir außerordentlich gut gefällt. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass dieses Album tatsächlich nach der Weite und Gewalt des Ozeans klingt. Das Meer, der Ozean als mythologisches Symbol der Naturgewalt, ist tatsächlich ein Gegenstand, der in zahllosen Liedern besungen, in lyrischen Bildern beschrieben wird und als Schauplätze großer Romane dient. Immer wieder sind Menschen vom Ozean fasziniert, doch als kulturelles Symbol hat das Meer in der Geschichte sehr verschiedene Zuschreibungen erfahren. Der Philosoph Hans Blumenberg hat in seinem Buch Schiffbruch mit Zuschauer herausgearbeitet, wie sich die Bedeutung des Meeres in der abendländischen Philosophiegeschichte verändert hat. So zeichnet sich das vormoderne Weltbild dadurch aus, dass das Meer als natürliche Abgrenzung des menschlichen Möglichkeitsraums gilt. Das Festland ist hier der sichere Rahmen des Erfahrbaren und es wird davor gewarnt, sich über seine Grenzen hinaus zu begeben. Das Meer hingegen ist eine unberechenbare, orientierungswidrige, gesetzlose Sphäre. Nur leichtsinnige und moralisch verdorbene Charaktere wagen sich auf das Meer hinaus. Die Seefahrt liegt also jenseits des moralisch Vertretbaren. Genau das ändert sich mit der einsetzenden Aufklärung. Die Metapher der Seefahrt erfährt hier eine Umwertung. Wagnis und Mut werden als positive Eigenschaften angesehen. Die Aufklärung akzeptiert keine Grenzen, auch nicht jene, die durch das Meer gesteckt sind.
Liebste, wohin segeln wir?
Wir sind unterwegs in eine andere Welt. Und vielleicht eröffnet sich in eben dieser ein dritter Weg für uns.
Es sollte Neuland entdeckt werden, und das auch im wahrsten Sinne des Wortes. Die Aufklärung ist dem Gedanken des Weltbürgertums verpflichtet, und wer die Welt erkennen und kennen möchte, der muss auch auf das Meer hinaus. So etwa Candide, eine Romanfigur von Voltaire, die zwar auf ihrer Welt- und Seereise die ganzen Schlechtigkeiten der Welt erfahren muss und am Ende auch wieder den sicheren Garten in der Heimat bevorzugt, aber für diese Erkenntnis war es schon notwendig, das Meer durchkreuzt zu haben. Überhaupt, in der Neuzeit wurde das Liegenbleiben im Hafen zum Symbol der verpassten Lebenschance, des versäumten Glücks. Wurden die Seefahrer zuvor scheel angeschaut, galt in der Neuzeit als borniert, wenn ich wenigstens einmal den Gedanken gehabt hat, die Welt über den Seeweg zu bereisen. Die Romantiker nehmen hier wohl eine Zwischenposition ein. So hat Caspar David Friedrich zahlreiche Bilder gemalt, auf denen das Meer eine zentrale Rolle spielt. Der Mönch am Meer oder der Mondaufgang am Meer sind nur zwei Beispiele. Das Besondere an den Bildern von Caspar David Friedrich: das Meer wird hier stets vom Ufer aus gezeigt. Der Blick schweift in die Ferne und die Atmosphäre dieser Bilder sind von einer großen Sehnsucht nach dieser grenzenlosen Ferne bestimmt. Und dennoch wird das Ufer nie verlassen. Das, was für die Romantiker auf die Natur überhaupt zutraf, dass sie nicht gänzlich von den Verstandeskategorien erfasst werden kann, dass sie dem ordnenden Zugriff der Begriffe und Kategorien immer auch ein Stück weit entgehen muss, das traf für Caspar David Friedrich auch auf das Meer zu. Über sein Bild Mönch am Meer schrieb Friedrich selbst:
Und sennest du auch vom Morgen bis zum Abend, vom Abend bis zur sinkenden Mitternacht, dennoch würdest du nicht ersinnen, nicht ergründen, das unerforschliche Jenseits.
Das Meer als Symbol des unerforschlichen Jenseits, das letztlich nur im sehnenden Glauben erreicht werden kann. Die Unerforschlichkeit, und das heißt auch die Unbezwingbarkeit des Meeres, hat viele Autoren der Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts fasziniert. Im Roman Moby Dick von Melville steht das Meer für die unbezwingbaren Gewalten der Natur. Der Kampf zwischen dem Wal Moby Dick und dem wahnsinnigen Captain Ahab steht für den Kampf zwischen Mensch und Natur. Letztere erweist sich als mit Gewalt nicht bezwingbar. Ahab wird von Moby Dick in die Tiefen gezogen. Ahab, so heißt übrigens auch eine Doom-Metal-Band, hier von dem Album The Call of the Wretched Sea. Es würde den Rahmen der Zeit und meines Wissens sprengen, würde ich hier über die ganze Breite und Tiefe des Kultursymbols Ozean referieren müssen. Doch ein Beispiel darf in unserer willkürlichen selektiven Auswahl nicht fehlen: das ozeanische Gefühl. Sigmund Freud nimmt dieses Gefühl in der Einleitung zu seinem bekannten Aufsatz »Das Unbehagen in der Kultur« zum Ausgangspunkt. Freud erzählt da, dass ihm ein Freund von diesem ozeanischen Gefühl berichtet habe.
Ein Gefühl, dass er die Empfindung der Ewigkeit nennen möchte. Ein Gefühl wie von etwas Unbegrenztem, Schrankenlosem, gleichsam Ozeanischem.
Für den Freund von Sigmund Freud sei dieses Gefühl die Quelle jeder Religiosität. Es sei ein Gefühl der unauflösbaren Verbundenheit, der Zusammengehörigkeit mit dem Ganzen der Außenwelt. Ein Gefühl, das deswegen ozeanisch genannt werden kann, weil der Ozean hier für seine Grenzenlosigkeit steht. Freud stellt fest, dass dieses Gefühl in vielen religiösen und literarischen Zeugnissen beschrieben wird. Und er möchte diesem Gefühl auf den Grund gehen, wobei er auf folgenden Gedankengang kommt. Wenn der Mensch auf die Welt kommt, dann gibt es in der Wahrnehmung des Neugeborenen noch keinen Unterschied zwischen Ich und Außenwelt. Der Säugling kann noch nicht unterscheiden zwischen Subjekt und Objekt, zwischen sich selbst und seiner Umgebung. In gewisser Weise ein infantiler Zustand der Grenzenlosigkeit. Erst mit der Sozialisation lernt das Kind Stück für Stück, sich von der Außenwelt zu unterscheiden. Ein schmerzhafter Prozess, der vor allem durch den Entzug der begehrten Mutterbrust in Gang gesetzt wird. Man kann mit Freud so den Prozess der Ich-Werdung als einen Prozess der Sondierung und Eingrenzung beschreiben. Erst, indem ich lerne zu unterscheiden, ob Quellen der Lust oder Unlust aus mir selbst oder aus der Umwelt stammen, lerne ich Ich zu sagen. Freud sagt aber nun: Die Seele gibt nie etwas verloren. Im Grunde enthält die Seele in sich jeden Status der Ich-Werdung. Jedes vorherige Stadium kann unter bestimmten Umständen wieder zum Vorschein gebracht werden. Und darum handelt es sich auch beim ozeanischen Gefühl. Das ozeanische Gefühl ist eine Rückerinnerung an jenes ursprüngliche Stadium, in dem das Ich nicht von der Außenwelt abgegrenzt war, als das Ich gewissermaßen alles umfasst hat. Da es der ursprünglichste Zustand ist, in dem sich jeder Mensch einmal befunden hat, taucht es immer wieder in religiösen Bildern auf und steht für die Gewissheit der Verbundenheit mit dem Sein, der Welt überhaupt, mit allem. Gott ist gewissermaßen das Bild von jenem Zustand, in dem Ich und Welt noch ungeschieden waren. Gott ist so gesehen also ein kleiner Säugling. So weit, so kurz, so kompliziert, jedenfalls sieht man an diesem Beispiel, auch unser Seelenleben ist zutiefst verbunden mit dem Meerischen. Und es würde sich lohnen, weiter nach dem Ozean als Kultursymbol zu forschen. Hier aber erstmal weiter im Programm.
Der Worte sind genug gewechselt aufs Schiff, man lichtet schon den Anker.
über den Sehnsuchtsort Meer, das Ozean als Sehnsuchtsort. In dieser Woche, das ist ja die Woche, wo alle Bundesländer Ferien haben, eine Woche lang, sind knapp 9 Millionen Menschen, die de facto schon mal frei haben und drumherum natürlich diverse Familien, die sich da mehr oder weniger notgedrungen anschließen dürfen, wollen, können. Wir kommen nochmal ins Heute und schauen mit Ulrich Bröckling auf die Ambivalenz des Urlaubs.
Also zunächst mal ist Urlaub doch was, was mit ganz vielen positiven Assoziationen verbunden ist, was im Gegensatz zur Welt der Arbeit darzustellen scheint, was mit Reisen verbunden ist, mit viel Zeit haben, mit Ausschlafen, mit schöne Dinge tun, alle mit allen möglichen Dingen tun, die man im normalen Alltag nicht tun kann, weil man keine Zeit dafür hat. Das sind erstmal so die spontanen Assoziationen, denke ich, die mit Urlaub verbunden sind. Und trotzdem, wenn man sich Urlaubsangebote anschaut, wenn man sich anschaut, wie die Urlaube häufig verbracht werden, das ist doch in vieler Hinsicht auch ganz ähnlich, wie die Arbeit, das Arbeitsleben abläuft, wie also der Alltag auch sonst abläuft. Also ein Urlaub, der in hohem Maße durchgeplant ist, ein Urlaub, der dann mit anderen Aktivitäten zwar angefüllt ist, aber mit Aktivitäten, etwa sportlichen, die dann mit genauso viel Einsatz, mit genauso viel Leidenschaft, mit genauso viel Kraftaufwand betrieben werden, wie ansonsten das, was man im Büro oder sonst so auf seiner Arbeit tut. Also es gibt da eine, denke ich, strukturelle Verwandtschaft zwischen dem, wovon man Urlaub macht und dem, was man im Urlaub macht. Ja, man muss sich gewissermaßen dazu zwingen oder kriegt das dann ja auch von allen möglichen Coaches und Ratgebern gesagt, dass man doch gefälligst auch solche Auszeiten zu nehmen habe, und zwar zu nehmen habe, damit man anschließend wieder umso besser und produktiver sein mag. Da gibt es doch etwas, was den Urlaub einerseits zu dem ganz anderen des Alltags macht und auf der anderen Seite ist dieses ganz andere in mancher Hinsicht doch dem Alltag auch sehr ähnlich und der Alltag ragt in dieses andere mit hinein. Das steht in den allermeisten Arbeitsverträgen ganz konkret drin, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verpflichtet sind, in ihren Erholungsurlaub, ihre Urlaubszeiten auch zur Erholung zu verwenden. Das ist also gewissermaßen ein Auftrag, den der Arbeitgeber einem mitgibt, wenn er uns in den Urlaub schickt. Das ist eine Art Aufforderung, die muss einem ja gar nicht nochmal explizit gesagt werden. Das ist ja etwas, was man als Bedürfnis längst verinnerlicht hat, dass man so etwas wie Urlaub braucht. Das ist ja auch alles andere als selbstverständlich, dass wir unser Jahr so aufteilen und dass das für alle mehr oder weniger selbstverständlich ist, dass es halt so und so viele Wochen im Jahr gibt, in denen man arbeitet oder studiert oder in die Schule geht und dass es dann eben, naja, die 30 oder 28 Tage Urlaub gibt, auf die man dann auch tariflich Anspruch hat und in denen man dann auch, wenn man sich's erlauben kann, in den Urlaub fährt, ob nun weit oder nah. Also diese Aufteilung des Jahres in Urlaub hier, Arbeitszeit dort, das ist etwas, was ja auch erst eine relativ junge Geschichte hat und eine Geschichte, die, denke ich, doch zeitlich sehr parallel auch mit dem Aufstieg ja, kapitalistischer, industrieller Arbeitsformen einhergeht. Vielleicht muss man auch sagen, dass diese Erfindung so ähnlich wie auch die Trennung zwischen Arbeitszeit und Freizeit, die ja für dieses industrielle Zeitalter auch sehr kennzeichnend ist, dass man eine 40-Stunden- oder meinetwegen auch eine 35-Stunden-Woche hatte, dass klar ist, wann morgens die Arbeit beginnt und wann nachmittags die Feierabendglocke klingelt und man dann nach Hause geht, dass also diese Arbeitszeit und Freizeit genauso strikt getrennt sind, wie das jetzt für die Arbeitszeit und die Urlaubszeit gilt. Das ist ein Modell, was lange Zeit sehr prägend gewesen ist und in gewisser Weise auch noch immer sehr prägend ist, aber was doch an verschiedenen Ecken und Kanten auch an zu bröseln fängt, nicht mehr so unhinterfragt gilt. Genauso wie diejenigen, die in Projekten arbeiten oder die am Computer arbeiten, ihre Arbeit auch mit nach Hause nehmen und abends auch spät nochmal eben die Mails checken und beantworten. Also diese Trennung zwischen Arbeitszeit und Freizeit in der Weise sich nicht auflöst, aber doch durchlässiger wird, dass die Arbeit immer mehr auch in den Freizeitbereich hineindringt. So ähnlich wird man das vermutlich auch für den Urlaub beobachten können.